Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Predigtreihe über Paulus, den großen Völkerapostel. In den Anfängen der Kirche im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt hat er die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten in den ganzen Mittelmeerraum getragen und so dem christlichen Glauben zur Strahlkraft verholfen. Heute der zweite Teil, Paulus' erste Missionsreise. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und nehme Sie heute mit auf große Fahrt. Bevor die Anhänger Jesu Christen genannt wurden, waren sie einfach die, die den neuen Weg gehen. Christlicher Glaube hat also immer etwas mit Aufbruch, unterwegs sein und dann auch wieder nach Hause kommen zu tun. Dass dabei nicht immer alles glatt läuft, gehört dazu. So singen wir miteinander vom Lied 365, Von Gott will ich nicht lassen, zunächst die erste Strophe, später auch die weiteren. Himmlischer Vater, wir bitten dich für alle Menschen, die dich nicht kennen, auch für die, die nichts mehr von dir wissen wollen. Lass sie mit Menschen zusammenkommen, die dein Evangelium überzeugend leben, damit sie etwas von der Liebe spüren, die von dir kommt, von der Geborgenheit, die der Glaube schenkt, von der Hoffnung, die unserem Leben Zukunft gibt. Lass sie erkennen, dass es sich lohnt, das Leben mit dir zu wagen. Amen. Aus der Apostelgeschichte im 13. Kapitel vom Beginn der ersten Missionsreise des Paulus. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elymas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach: »Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen.« Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten aber schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihn sagen: »Liebe Brüder, wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen, so sagt es.« Da stand Paulus auf und winkte mit der Hand und sprach: »Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion.« Weiter aus der Apostelgeschichte im 14. Kapitel. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: »Stell dich aufrecht auf deine Füße!« Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten allen Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe, und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, und sagten: Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wie konnte der Glaube an Jesus Christus zu einer Weltreligion werden? Wenn wir Paulus heute auf seiner ersten Missionsreise begleiten, erleben wir, wie Gottes Heiliger Geist einzelne Menschen beauftragt, befähigt und stärkt, allen Widerständen zum Trotz das Evangelium zu verkündigen. Bei dieser Art der Mission geht es, das ist entscheidend, zu allen Zeiten darum, Leben zu ermöglichen, Egal, ob Menschen schon einen Glauben haben oder nicht. Keiner wird gezwungen, keinem wird hier etwas übergestülpt, schon gar nicht gewaltsam. Und doch, das hören wir auch, ist die Verbreitung des Evangeliums nicht harmlos. Wer sich dafür zur Verfügung stellt, muss auch einiges aushalten und erleiden. Schauen wir uns in 8 Schritten an, wie sich das Evangelium damals ausgebreitet hat und es bis heute hin tut. Zunächst der Ausgangspunkt ist eine lebendige Gemeinde in Antiochia. Keiner fängt Gottes Werk alleine an, liebe Gemeinde, und keiner fängt von Null an. Hier hören wir von einer aktiven Gemeinde in Antiochia mit Propheten und Lehrern, die erste, so heißt es, in der die Jünger Christen genannt wurden. Gegründet hatten diese Gemeinde Männer aus Zypern und Kyrene, die sowohl Juden als auch Griechen das Evangelium gepredigt hatten. Aus der Urgemeinde in Jerusalem wurde Barnabas zur Unterstützung nach Antiochia geschickt. Der holte sich Paulus aus Tarsus dazu. Paulus und Barnabas leben ein Jahr mit dieser Gemeinde, lehren dort, dienen dem Herrn, beten und fasten, bevor sie ihre große Reise antreten. Das tun sie nicht, weil es ihre eigene Idee ist, weil sie von sich aus Großes aufbauen wollen, Karriere machen oder sich in ihrer Glaubensüberzeugung selbst verwirklichen wollen, sondern sie tun es berufen durch den Heiligen Geist. Und das ist das Zweite: Aussendung durch den Heiligen Geist. Zu keiner Zeit sagen Paulus und Barnabas, wir wollen oder müssen missionieren gehen. Sie werden von der Gemeinde ausgesandt im Hören auf die Stimme Gottes. Und das, liebe Gemeinde, ist auch für uns heute wichtig. So sehr sich Einzelne berufen wissen, Gottes Werk zu tun, sie können es im Rahmen unserer evangelischen Landeskirche nur tun, wenn sie dazu offiziell beauftragt werden. Wir sagen zur Vocatio interna, der Berufung, die man in sich spürt, muss eine Vocatio externa dazukommen, also eine, die von anderen bestätigt wird. Keiner ernennt sich selbst zum Pastor, zur Diakonin, zum Kirchenvorsteher oder anderen kirchlichen Dienst. Die Gemeinde oder bei uns die Landeskirche beauftragt dazu, in der Regel nach entsprechender Ausbildung. Bei der Einführung in einen Dienst wird dann Gottes Heiliger Geist dazu erbeten. Und so hören wir, war es schon damals. Die Gemeinde fastet, betet mit Paulus und Barnabas und legt ihnen die Hände auf, bevor sie sie aussendet ins Ungewisse. Das dritte ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Die erste Anlaufadresse von Paulus bei seiner Missionsreise ist die örtliche Synagoge, also der Ort, an dem die Heilige Schrift bereits gelesen und gelehrt wird. Heute wären das die Kirchen vor Ort. Doch wie ist die Heilige Schrift zu verstehen? Was ist Gottes Wille? Darüber hatte sich schon Jesus mit den Pharisäern auseinandergesetzt. Paulus war einst selbst der schärfste Kritiker der Auferstehungsbotschaft und wusste das aus der Schrift zu belegen. Doch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus selbst hatte den Christenverfolger Saulus zum großen Missionsprediger Paulus umgekrempelt. Ohne Scheu kommt Paulus nun in den Synagogen der Aufforderung nach, aus den Schriften der Tora Jesus als Gottes Sohn zu verkündigen. Auf unsere Zeit übertragen heißt das für mich: Missionare und Missionarinnen sind immer zuerst in die schon bestehenden Kirchengemeinden vor Ort gesandt. Gastprediger aus anderen Orten, Ländern tun den Gemeinden gut, weil sie so von anderen Erfahrungen mit dem Evangelium hören. So auch bei uns in der Urlauberseelsorge Cuxhaven, durch die wechselnden Kurpastorinnen und Kurpastoren aus ganz Deutschland im Sommer und im Winter kommt frischer Wind bei uns in die Verkündigung. Das vierte sind dann Wundertaten. Denn so wirksam die Predigt auf der einen Seite ist, so überzeugend sind auf der anderen Seite wundersame Taten, die, wie seinerzeit auch Jesus, die Apostel wirken aus der Kraft des Heiligen Geistes. Da ruft Paulus Blindheit und Finsternis auf den Zauberer Elimas von Zypern herab und überzeugt damit umso mehr den Statthalter Sergius. Da heilt Paulus in Lystra einen von Geburt an gelähmten Mann und löst damit einen Begeisterungssturm bei der heidnischen Bevölkerung aus. Denn nicht nur zu den Juden wissen sich Paulus und Barnabas gesandt, das Evangelium von Jesus Christus gilt allen und damit auch weit über Israel und das Volk Israel hinaus. Da können wir nun kritisch nachfragen: Wie ist es denn um solche Wundertaten bei uns in unseren Breiten bestellt? Ist uns das Evangelium wohl schon zu selbstverständlich geworden, dass wir solche Zeichen Gottes gar nicht mehr erwarten? Aus anderen Ländern und Kontinenten, liebe Gemeinde, kann man bis heute zuweilen wundersame Berichte hören und manchmal sogar im Fernsehen sehen. Charismatische Prediger vollziehen da auch heute Wunderheilungen im Stile von Paulus und begeistern damit Menschenmassen. Manchmal, gebe ich zu, wünschte ich mir solch eine Begeisterung auch bei uns in unseren Gemeinden, die bei aller Beständigkeit und ehrenamtlichen Engagement doch oft erschreckend leer sind. Und die Frage, die sich mir stellt: Trauen wir Jesus und der Kraft durch den Heiligen Geist noch genug zu? Da allerdings scheiden sich die Geister, damals wie heute. Das ist das fünfte, die Scheidung der Geister. Die Predigt von Paulus und seine Wundertaten lösen, wie schon bei Jesus, eben nicht nur Begeisterung, Zustimmung und Bekehrung aus, nein, sie spalten die Bevölkerung, Juden ebenso wie Heiden. Wir hören zu keiner Zeit, dass Paulus oder Barnabas Gewalt anwenden bei ihrer Mission, das ist wichtig, und doch wirkt das Evangelium gewaltig. Wir hören, es löst Hass aus, Feindschaft und Verfolgung durch die, die um ihre Autorität, ihre Besitzansprüche und ihre Machtposition fürchten. Das zu erleben, ist für jeden begeisterten Missionar oder Missionarin und seine Gemeinden eine große Anfechtung. Wie kann es sein, dass die Botschaft von der Liebe Gottes und der Auferstehung Jesu Christi, die Botschaft vom Leben, solch eine gewaltsame Gegenwehr auslöst? ist der sechste Schritt Widerstände gewaltlos erleiden. Wer in der Kirche tätig ist, liebe Gemeinde, ob in der Verkündigung oder in der Diakonie, kennt diese Widerstände, die sich einem immer wieder entgegenstellen und einem den Dienst oft mühsam machen. Oft sind es sogar Widerstände aus den eigenen Reihen, die umso frustrierender sind. Zur Zeit des Paulus sind das die Anfeindungen aus den jüdischen Kreisen. Wir hören, im pisidischen Antiochia wird Paulus schließlich von ihnen vertrieben, in Ikonion auch, und in Lystra wird er sogar gesteinigt. Wichtig für uns ist, wie reagiert Paulus darauf? Und wir können feststellen zu jeder Zeit, er erleidet diese Widerstände ohne Gegenwehr. So hat es Jesus seinen Jüngern beigebracht, als er sie ausgesandt hat, zu predigen und Kranke zu heilen. Es heißt in Matthäus 10, Vers 14, »Wenn man euch nicht aufnimmt, so schüttelt den Staub von euren Füßen und geht in ein anderes Dorf.« Und genau das tut Paulus. Dabei lässt er sich nicht einschüchtern oder frustrieren. Er macht einfach an anderer Stelle unbeirrt weiter und ist dadurch umso fruchtbarer. So lautet der siebte Punkt, weiterziehen. Paulus ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern zieht von Ort zu Ort und gründet eine Gemeinde nach der anderen. Er vertraut darauf, dass Gott das gute Werk, das er an einer Stelle angefangen hat, auch durch andere Menschen weiterführen wird. Was Paulus zu sagen hatte, hat er gesagt, in Zustimmung und Widerspruch. Aber an einem anderen Ort hat man das Evangelium so noch nicht gehört. Das, liebe Gemeinde, ist der Grund, warum in unseren Landeskirchen auch Wert darauf gelegt wird, dass Pastorinnen und Pastoren nicht unbegrenzt in einer Kirchengemeinde bleiben. Sicherlich gibt es begründete Ausnahmen, aber man sagt, in der Regel sollen Pastoren nach 10 Jahren die Gemeinde wechseln. Denn jeder Mensch kann durch seine Art, den Glauben zu verkünden, eben immer nur eine begrenzte Anzahl von anderen Menschen erreichen. Niemals alle, noch nicht einmal Jesus ist das gelungen. Wir dürfen darauf vertrauen im Verkündigungsdienst, dass andere nach uns kommen werden, die dann wieder mit ihrer anderen Art neue Menschen erreichen können. Das heißt aber nicht, dass man einen Ort sang- und klanglos verlassen muss und niemals wiederkehren darf. So bleibt der achte Schritt die bleibende Verbundenheit. Auch wenn Paulus weiterzieht, hält er doch guten Kontakt zu den Gemeinden, die er gegründet, die er gepflanzt hat. Wir hören, dass er auf der Rückreise noch einmal in den Gemeinden Halt macht und dort hilft, dauerhafte Strukturen zu schaffen. In jeder Gemeinde werden Älteste eingesetzt. Gemeinsam wird gefastet und gebetet. Paulus ermahnt und ermutigt die jungen Christen und befiehlt sie dem Herrn an. Wir merken, es bedarf bei aller Aufbruchstimmung doch auch einer gewissen Ordnung, organisatorisch ebenso wie geistlich, damit eine Gemeinde wachsen und gedeihen kann. Bis heute stärkt Paulus auch unsere Gemeinden durch seine Briefe. Wichtig für mich ist aber gerade auch sein überzeugendes Glaubensvorbild, besonders in Bedrängnissen. Wenn er sich davon nicht hat unterkriegen lassen, dann werden auch wir die Herausforderung unserer Zeit schaffen, mit Gottes Hilfe. Amen.
Bist du
Lasst uns beten für uns und andere. Gott, unser Vater, du bist der Schöpfer aller Menschen. Zu dir beten Juden, Christen und Muslime gleichermaßen. Hilf uns, andere anzunehmen in ihrer Andersartigkeit und dennoch mutig den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen. Lass uns glaubwürdige Zeugen sein deiner Liebe, der Freiheit, Freude und Lebenskraft, die du schenken kannst. Auferstandener Christus, wir bitten dich für die Christenheit auf der ganzen Welt. Hilf uns, deine frohe Botschaft weiterzutragen von Generation zu Generation, zu den Konfirmanden und Konfirmandinnen, zu den Traurigen und Bedrückten von Ort zu Ort. Lass uns immer wieder neu hören, was du uns zu sagen hast, wozu du und deine Kirche uns beauftragst. Heiliger Geist, du bist es, der Himmel und Erde verbindet, der Wunder wirken kann auch in unseren Tagen, uns schützt und bewahrt in Anfechtungen und Zeiten des Leidens. Hilf uns, an Gott festzuhalten, wenn andere uns angreifen, verletzen, vertreiben oder gar zerstören wollen um unseres Glaubens willen. Hilf uns, Gewalt nicht mit Gewalt zu beantworten, sondern deinen Frieden in die Welt hinauszutragen. Und so beten wir mit den Worten, die unser Herr und Heiland Jesus Christus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.